Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 125 mit mir, Robin, und dem guten Tom. Hallo Tom.
Hallo.
Wir werden heute über offene Welten sprechen, über Open-World-Spiele als Genre und haben uns dazu entschlossen, dieses Gespräch so ganz bewusst offen zu lassen und ein bisschen breiter zu spannen, denn man könnte jetzt ja sagen, einerseits, okay, wir machen jetzt unsere Top 10 liebsten Open-World-Spiele, man könnte auch ganz bestimmt eine Historie von Open-World-Spielen durchgehen, aber wir fanden es am spannendsten, tatsächlich einfach zu sagen, wir wollen über Open-World-Spiele sprechen und das Gespräch formt so ein bisschen von selbst die Richtung, in die wir da gehen wollen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir ist, Tom, aber ich habe mir einige Notizen gemacht und habe da auch so unterschiedliche Spiele gefunden, über die ich reden will, über die, mit denen ich Erfahrungen gemacht habe, die mich irgendwie meinen Geschmack irgendwie geformt haben, die alle so unterschiedlich sind, dass ich schnell erkannt habe, dass so ein Gespräch über Open-World-Spiele wirklich in hunderte Richtungen eigentlich gehen könnte.
Geht mir auch so. Vielleicht als Ergänzung noch ganz am Anfang, wir nehmen das hier über Remote auf, also wundert euch nicht, falls irgendwie mal eine Antwort oder so verzögert kommt oder sonst irgendwas, dann das liegt dann da dran. Aber ja, mir ist auch aufgefallen, als ich so ein bisschen geguckt habe, okay, was für Open-World-Spiele gab es denn damals? Was waren so die ersten Spiele, die ich persönlich als Open-World-Spiele bezeichnen würde? Und was würde ich überhaupt als Open-World-Spiel bezeichnen? Weil wir haben ja schon mal Genre Podcasts gemacht, ne? Wir haben ja schon mal über Horrorspiele geredet zum Beispiel. Und da fällt es mir dann relativ einfach zu sagen, okay, das ist jetzt ein Horrorspiel und hier ist vielleicht mal ein Spiel mit Horrorelementen. Aber bei der Open World ist es ja so, Open World selbst ist ja eigentlich kein Genre. Es ist ja eher eine Bezeichnung für die Spielwelt. Das Genre, das in dieser Spielwelt stattfindet, kann ja aber alles Mögliche. Es kann ein Rennspiel sein, es kann ein Rollenspiel sein, es kann auch was anderes sein.
Ich würde sagen, es war vielleicht mal ein Genre. Also ich erinnere mich zumindest noch ziemlich genau dran, wenn wir über GTA geredet haben, wie das halt dieses Open-World-Spiel war. Und wenn Leute über GTA geredet haben, war das so der definierende Faktor und nicht, dass es irgendwie noch Action oder jetzt ein Multiplayer-sozialer Aspekt hat, sondern dieser Open-World-Aspekt war im Grunde der wichtige Faktor, weil es so dieses einzige Open-World-Spiel war in so einer Stadt. Aber dadurch, dass halt heutzutage ja wirklich fast, also jedes Blockbuster-Spiel irgendwie eine Open-World hat, ist das heute viel weniger der Fall, oder?
Also ich glaube auch, dass durch Spiele wie, also vor allem GTA 3, ich glaube GTA 3 ist ein Spiel, um das du nicht umrum kommst, wenn du über Open-World-Spiele redest, das ja aber auch sich, also ne, es heißt ja GTA 3, es ist ja schon das dritte Spiel einer Reihe und die anderen Spiele sind auch Open-World-Spiele. GTA 1 und 2 sind auch Open-World-Spiele. Aber das ist halt nicht das, woran du denkst, wenn dir jemand sagt, hier ist ein Open-World-Spiel. Du denkst eher, also heute denke ich, glaube ich, als allererstes an Assassin's Creed und an die ganzen Ubisoft-Spiele. Aber gerade zu der Zeit, würde ich dir zustimmen, als GTA 3 rauskam, war das halt das, was man unter einem Open-World-Spiel verstanden hat. Wirklich eine offene, dreidimensionale Welt. Und das wurde ja dann auch oft versucht zu kopieren. Ne? Driver kam ja vorher, waren auch schon ein Spiel, wo du frei rumfahren konntest und Midtown Madness zum Beispiel auch. Aber die Driver-Spiele, die nach GTA erschienen, sind eindeutig auch von GTA inspiriert.
Sehr eindeutig. War denn bei dir GTA, also GTA 3 wahrscheinlich nicht, aber was war denn bei dir so das erste Open-World-Spiel, mit dem du so viel Zeit verbracht hast? War es GTA 3 oder würdest du da was anderes nennen?
Also GTA 3 habe ich auf jeden Fall als großes Aha-Erlebnis in dieser Richtung im Kopf. Aber ich habe vorher schon GTA 2 sehr viel gespielt. Ich habe vorher schon Midtown Madness sehr viel gespielt und ich habe vorher auch schon Driver gespielt. Und all diese Spiele hatten diesen gleichen Effekt in abgewandelter Form. Und GTA 3 hat es dann alles zusammengebracht. Du hattest eine Welt, die sich noch größer anfühlte. Du hattest ein Spieldesign, das sich noch freier anfühlte, mit dem Aussteigen und in jedes Auto rein können und die Radiostation und die verschiedenen Missionen und die Nebenbeschäftigung. Da kam quasi alles zusammen, was vorher da war. Deswegen aus der modernen Bezeichnung von einem Open-World-Spiel heraus war das wahrscheinlich das erste. Aber ich habe davor eigentlich auch schon 2D-Spiele gespielt mit offenen Welten. Aber da kommt dann halt sehr, kommst du dann sehr in eine Grundsatzdiskussion, was man noch als offene Welt bezeichnen kann.
Ja, ich habe diesen Gedanken gerade bei Driver spezifisch gehabt, weil was ich da mir gedacht habe, ist, ich habe das persönlich nie mit einer offenen Welt in Verbindung gebracht. Ich glaube, weil sie abgetrennt ist vom Rest des Spieles. Ich glaube, das ist ein ganz simpler Unterschied, nur in meinem Kopf, über den ich nie groß nachgedacht habe.
Was meinst du?
weil du quasi die Missionen hast, die ein im Menü als missionsbasierte Kampagne auswählst. Ja. Und dann hast du die freie Fahrt, die du auch im Menü auswählst. Und der einzige Unterschied wäre im Grunde, dass man halt in der Stadt irgendwo hinfährt und da die Mission dann startet. Das ist eigentlich ein kleiner Unterschied. Aber ich glaube, der hat das in meinem Kopf gemacht, warum ich das nie als offene Welt erkannt habe, obwohl es, wie ich ja sage, nur ein sehr kleiner Unterschied ist.
Das
ne?
ist,
wenn du dir,
ja.
Ich wollte das mit Mafia vergleichen, weil Mafia macht eigentlich fast das Gleiche. Da hast du ja auch deine Kampagne und dann hast du deinen freien Fahrtmodus. Aber Mafia wiederum habe ich dann schon wieder ein bisschen mehr als Open World gesehen, weil man auch ein paar Gespräche führen konnte in der Welt. Aber das zu deinem Punkt halt als Bestätigung, wie sehr das so ein fließender Übergang ist und wie sehr man da eigentlich, wie sehr es so eine Grundsatzdiskussion fast schon ist.
Ja, also in Midtown Madness ist das ja auch so, das hatte ich jetzt einfach auch nicht mehr wirklich in Erinnerung. Du hast ja ein Menü, aus dem heraus du Checkpoint-Rennen oder sowas startest und die finden dann auf Teilen der Welt statt, der Städte, und dann gibt es einen freien Fahrtmodus. Und so ist es ja im Driver auch, ne?
Genau, so erinnere ich mich zumindest daran, dass es in Driver auch, bei Driver 1 und 2.
Genau, das wollte ich gerade fragen, hast du noch im Kopf, wie es bei Teil 2 war?
Ja, soweit ich weiß, war es in Driver 2 genauso.
Nur da konnte man aussteigen.
Und da konnte man in der freien Fahrt aussteigen und auch andere Autos nehmen, genau.
Und Mafia, würde ich dir zustimmen, Mafia ist für mich auch eigentlich eine andere Interpretation dessen, was GTA 3 macht. Nämlich eine, die sich noch mehr auf Story und Inszenierung fokussiert und weniger auf spielerische Freiheit. Aber dadurch, glaube ich, auch bei vielen dann eben nicht diesen Sandbox-Gedanken geweckt hat. Und das ist, finde ich, noch der andere Punkt, der dazu kommt, dass eine offene Welt oft auch den Gedanken einer Sandbox mit sich trägt, also einer Vielfalt an Möglichkeiten, die ich in dieser offenen Welt habe. Und das ist ja in Mafia zum Beispiel nicht gegeben. Sie ist ja eher Kulisse.
Genau, dass es halt zumindest ein bisschen einem gewissen Punkt systemgesteuert ist, ne? Dass du in der offenen Welt die spielmechanische Systeme erlebst und mit denen interagieren kannst. Und wie du sagst, solche Systeme gibt es halt kaum in Driver oder in Mafia, sondern da kannst du halt rumfahren und du kannst ein paar Leute abschießen, dann kommt die Polizei vielleicht mal, aber viel mehr gibt's da nicht. Und in GTA gab's einfach allein dadurch, dass du halt diese Nebenjobs zum Beispiel dazu jederzeit starten kannst und so ein Kram. Und halt, ich glaube auch, indem du die Hauptmission jederzeit starten kannst, fühlt es sich so viel kompletter an, weißt du?
Ja, absolut. Ich finde übrigens auch verrückt, wie eigentlich wenig Zeit zwischen GTA 3 und Mafia gab. Also es ist nicht mal...
Ja, das waren direkte Konkurrenten.
Ja, es ist nicht mal ein ganzes Jahr zwischen den beiden Spielen.
Ja, sind dann sehr unterschiedliche Interpretationen einer sehr ähnlichen Idee.
Genau.
Die eine halt storybasiert, die andere deutlich Spielmechanik, fokussierte auf die Spielmechanik. Wer da, sag ich mal, siegreich rausging, ist ja offensichtlich. Wer die Zukunft besser vorausgesagt hat, sag ich mal.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich was völlig anderes, in einem anderen Genre eigentlich fast schon. Weil ich glaube wirklich, das Open-World-Spiel, mit dem ich als erstes so richtig viel Zeit verbracht habe, war tatsächlich Gothic 2. Ich habe halt auch so andere Spiele gespielt, ne? GTA 1 und 2 hatte ich auch ab und zu mal reingeguckt und auch GTA 3 so ein bisschen mal ab und zu, aber das Spiel, mit dem ich richtig viel Zeit und wo ich mal wirklich gelernt habe, damit zu interagieren, das war, glaube ich, tatsächlich Gothic 2. Ich habe ja auch die Elder Scrolls Spiele nicht gespielt bis Morrowind, das war mein erstes Elder Scrolls, das ich selbst gespielt habe. Bis Oblivion. Morrowind habe ich nicht gespielt, habe ich mich jetzt versprochen.
Okay.
Genau, das heißt, da war halt Gothic 2 dann so ziemlich meine große Referenz für Open-World-Spiele und war ja damals auch, würde ich sagen, eines der besten Spiele dieser Art. Und ich würde auch sagen, wenn man alles andere mal ausklammern will, Kampfsystem und so ein Kram, allein in dem Design seiner Open-World heute noch vorbildlich. Und ich würde auch das Argument machen, also sogar vergleichbar mit dem ein oder anderen Open-World-Spiel, das heute als fast schon revolutionär gilt.
Okay,
will ich nicht schon vorwegnehmen.
Naja, aber nenn mal vielleicht Beispiele für das, was du meinst mit vorbildlich?
Ja, genau. Was ich damit meine ist, ich hatte die Diskussion nämlich, als diesen Gedanken nämlich, als ich über Elden Ring nachgedacht habe. Elden Ring ist ja gerade in aller Munde als Open-World-Spiel, weil es ja als Anti-Ubisoft-Open-World so ein bisschen gilt, ne? Diese Open-World, die nicht auf schnell durchkaubarer oder schon durchgekauter Content basiert, der dir einfach listenmäßig gesagt wird, hier ist das, und arbeitet's ab, sondern eine Open-World, die eher darauf basiert oder auch schließlich darauf basiert, dass du sie selbst erkundest und dir selbst erschließt, wo du was wie machen kannst. Und als ich so drüber nachgedacht habe, fiel mir halt auf, wie ähnlich das eigentlich zu solchen Spielen wie Gothic ist, wie Risen oder tatsächlich unironisch auch wie Elex. Diese Spiele haben allein in ihrem Open, in ihrer Herangehensweise, in Open World, verdammt viele Gemeinsamkeiten. Die großen Unterschiede entstehen dann halt durch die Kampfsysteme und was dann halt unmittelbar spielmechanisch gemacht wird. Und ich glaube, deshalb ist ein Spiel wie Elden Ring oder halt auch ein Spiel wie Breath of the Wild in den Augen vieler Spieler so ja revolutionär und so frisch, weil sonst Spiele, die das machen, die also sagen, hier hast du ein großes Gebiet und das erkundest du jetzt und unser Ziel ist, dass du hier überall Sachen entdecken kannst und die immer frisch bleiben und du nicht das Gefühl bekommst, dass du in einer Treadmill ewig wiederholbare Sachen machst. Ich glaube, das ist exakt das, was auch Piranha Bytes sich auf die Fahne schreibt. Und dann kommen noch andere Sachen hinzu, ne, da, dass es halt Städte und Dörfer gibt mit NPCs, die richtige Routinen haben und so. Aber wenn ich mir einfach überlege, was mir an der Erkundung in einem Elex oder einem Gothic Spaß macht, dann ist das genau das, wofür auch ein Elden Ring von den Spielern gefeiert wird. Und das ist, also ich weiß nicht, ob ich mit dem Gedanken ganz allein dastehe, das einfach ganz bescheuert ist, aber das kam mir vor ein paar Tagen, dieser Vergleich.
Naja, ich glaube, es liegt halt sehr daran, was du selbst suchst in einem Open-World-Spiel oder weshalb du gerne eine Open-World spielen möchtest. Weil das ist ja das, was auch gerade viel diskutiert wird. Ne? Elden Ring wird da ja nun mal sehr viel gelobt für das, was es da tut gerade und wie viel man entdecken kann und wie abwechslungsreich es teilweise ist und dass alles eine gewisse Relevanz hat und sowas. Und die Ubisoft-Spiele gelten eher als Negativbeispiele. Und ich sehe da durchaus auch, wie du da zu einer Parallele kommst zu irgendwie den Piranha Bytes Titeln, die ja auch, wo ich auch das Gefühl habe, die offene Welt, die sie bauen, ist sehr natürlich aus dem Spieldesign entstanden, das sie für ihre Spiele sich ausgesucht haben und nicht aus einem irgendwie vermarktbaren Gedanken heraus unbedingt. Mhm. Also, dass das zumindest nicht an erster Stelle stand, schon damals bei Gothic, sondern eher so dieses, oh, wäre das nicht cool, wenn wir hier diese große Welt hätten mit den Fraktionen und wie alle Sachen, die ineinander spielen und jeder hat so seinen Alltag, den er durchlebt. Halt Immersion, ne? Immersion ist ja ganz viel der Grund, weshalb du eine offene Welt haben möchtest. Und da funktioniert das dann eben auch. Und das ist halt das, was glaube ich viele Leute bei Ubisoft so frustriert und was mich ja selbst auch frustriert, dass da die Open World wirklich eigentlich schon eher nur noch dem Vermarktzweck dient. Da wurde versucht, eine Formel zu finden, die sich beliebig skalieren lässt, dass du etwas machst, wo du sagen kannst, du kannst jetzt damit eine Welt füllen, die 3 Quadratkilometer groß ist oder eine, die 300 Quadratkilometer groß ist. Und das macht es automatisch unspannender.
Ja, also je größer es halt wird, desto unspannender wird es. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt darauf, was mit dem angeteasten kleineren Assassin's Creed wird. Das ja, nee, wurde nicht angeteast, sondern es wurde durch Leaks angedeutet, dass halt Ubisoft an einem Assassin's Creed-Spiel arbeitet, dass sie vor Infinity oder Infinite, wie auch immer es hieß, rausbringen wollen, was halt wieder einen kleineren Rahmen haben soll und nicht dieses gigantische wie halt Origins, Odyssey und Valhalla. Und da bin ich sehr, sehr interessiert dran, weil wie du sagst, es lässt sich im Grunde sehr, sehr einfach skalieren. Du könntest immer kleiner werden und trotzdem dann einfach, ne, wie bei sowas wie Unity, in eine deutlich kleinere Stadt einfach trotzdem 3 Milliarden Icons und sowas reinhauen. Die Hoffnung ist ja, dass sie da eben nicht einfach nur skalieren, sondern vielleicht sich wieder ein bisschen die früheren Stärken besinnen, weil das finde ich auch so interessant. Assassin's Creed hatte ja auch schon immer eine Open World, aber wie die sich verändert haben über die Jahre, ist, finde ich, sehr, 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 sehr faszinierend, wie Assassin's Creed von Anfang an auf wiederholbaren Missionstypen basierte. Die gab es seit dem ersten Teil. Aber wie anders sich jetzt zum Beispiel ein Assassin's Creed 2 oder Brotherhood trotzdem noch angefühlt haben, einfach weil es halt nicht so viel war.
Ja, genau. Es war halt fokussierter. Und also ich habe ja Assassin's Creed erst vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich nochmal durchgespielt, den allerersten Teil. Und da wurde mir halt auch nochmal bewusst, dass das eigentlich auch ein Spiel war, dass eher ein systemisches Spiel ist, also wo du auch schon diese verschiedenen Sachen hast, ne? Du kannst dich in so eine Gruppe an Mönchen begeben, um in diesen Modus zu kommen, dass du überall reinkommst. Oder generell diese Idee von Social Stealth war halt eine neue, dass du dich, wenn du verfolgt wirst von Wachen, dass du um eine Ecke rennst und dich dann einfach unauffällig auf eine Bank setzt und dann laufen die an dir vorbei. Und diese Fantasie ist super gut. Ich finde, die ist immer noch super gut, dass du in der Masse untertauchst. Und diese Masse überhaupt darstellen zu können, war eine der Errungenschaften von dem ersten Assassin's Creed. Und dann natürlich auch diese Animation, ne, und die Mobilität, die du hast in den Städten, in denen du unterwegs bist. Und dann hattest du aber trotzdem diese wiederholbaren Missionen, die du angesprochen hast. Und die waren eher aus Verlegenheit im Spiel, habe ich das Gefühl, weil für nichts weiteres mehr so viel Zeit zu sein schien. Und Assassin's Creed 2 hat das dann ausgebaut. Aber ich finde, jedes Assassin's Creed danach geht von dieser Grundidee eigentlich ein bisschen weg, weil die andere Richtung, in die sich Assassin's Creed hätte entwickeln können, heißt Hitman.
Mhm.
Weißt du?
Oh.
Hitman ist das eigentlich das, was auch Assassin's Creed war. Es ist auch sehr viel Social Stealth. Du verkleidest dich als andere, um in der Masse unterzutauchen.
Das ist wahr, das ist wahr. Und hier halt eindeutig levelbasiert und nicht Open-World-basiert. Genau. Aber wir sehen ja immer wieder, ich habe ja gerade erst im OakedFM-Podcast über Siege of Paris erzählt und da gibt es ja diese kleinen Vignetten wieder, die auch in Unity vorkamen, die so ein bisschen an Hitman angelehnt sind und das lässt sich auf jeden Fall auch in einem größeren würde sich das replizieren lassen. Fände ich super spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Assassin's Creed jemals in so eine Richtung wie Gothic oder Elden Ring gehen würde. Ich glaube, das würde auch jetzt nicht unbedingt zur Fantasie passen. Ne? Du bist ja jetzt nicht unbedingt einfach irgend so ein Rando, sondern du bist ja mächtig und es ergibt durchaus Sinn, dass du mit mehr Informationen hantierst und mit mehr Informationen arbeiten kannst als irgendein anderer Dude, was halt dann durch HUD-Elemente und Interface-Elemente und Informationen und visualisiert wird. Das finde ich da völlig, völlig fein. Aber ich würde mich freuen, wenn wir Studios wie Bethesda, die früher mit einem Titel wie Morrowind, den habe ich wirklich dann mal Jahre später immer mal wieder so angespielt, aber nie wirklich viel gespielt. Aber ein Morrowind ist ja auch sehr im Geiste eines Gothic, ne, oder umgekehrt, je nachdem, was man zuerst gespielt hat. In dem Sinne halt, du hast hier eine gigantische offene Welt und du kannst hier so ziemlich machen, was du willst und guck einfach mal, wo du landest. Und wir sind mittlerweile sehr, sehr weit davon weg, dass große Blockbuster-Spiele das sich noch trauen, so viel Widerstand dem Spieler entgegenzuwerfen. Und deswegen ist ja Elden Ring gerade so groß und so, glaube ich, begeistert so viele Leute, weil das so neuartig wirkt, ne? Das war bei Breath of the Wild so und das ist auch jetzt bei Elden Ring so. Und ich glaube, da gibt's noch viel, viel, viel mehr Potenzial für. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn diese, ja, wenn ich diesen, meine Liebe für Piranha Bytes dann auf andere Spiele anwenden könnte, indem die halt diese Stärken auch ausleben, weil Piranha Bytes ja einfach leider in ihren Produktionswerten dann sehr, sehr abgehängt wurden.
Aber ich finde, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, dieser Widerstand und die Gefahr, die eine offene Welt oder generell eine Welt sehr viel spannender machen können. Das ist in Elden Ring so, das ist in den Piranha Bytes-Spielen so und das ist auch in Breath of the Wild so, finde ich, weil in Breath of the Wild kannst du ja auch Viechern begegnen, die dich einfach wegklatschen am Anfang. Und da in Breath of the Wild hast du ja auch sehr viele Systeme drin, die miteinander interagieren und Physikspielereien. Es gibt ja heute noch die Videos, wo Leute sich über die halbe Map katapultieren und Skillshots machen auf 10 Gegner gleichzeitig und dann Ganon töten innerhalb von 5 Minuten, was sehr unterhaltsam ist. Aber trotzdem, bevor du überhaupt mal da ankommst, ist diese Welt ja gefährlich und das ist halt schön. Also weiß nicht, ich finde, das ist ein schönes Gefühl, wenn ich mich in der Welt begegne, wenn ich in der Welt umherlaufe, muss ich auch an Xenoblade denken oder so und ich sehe etwas Großes oder etwas Unbekanntes und muss weglaufen und habe nicht sofort dieses Gefühl von wegen, okay, ich klatsche das jetzt um und dann mache ich weiter im Text. Weil es bleibt mir ja viel mehr im Gedächtnis, wenn ich wirklich merke, oh shit, das hat mich jetzt einmal umgehauen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja der Grund, wieso sich das dann aber auf der anderen Seite halt auch nicht getraut wird, weil jede Gefahr und jeder Frustmoment halt dafür sorgen kann, dass du aus einem Flow rausgeschossen wirst und dass du dann halt plötzlich nicht mehr mit diesem Spiel die 150 Stunden interagierst, die du interagieren sollst. Weil damit das ja funktioniert, darf es ja nicht frustrierend sein. Damit es nicht frustrierend ist, müssen deine Gameplay-Systeme halt on point sein. Und ich glaube, das ist echt so ein Grund dafür, weil du halt in einem Breath of the Wild oder in einem Elden Ring wirklich sehr, sehr gut ausbalancierte Gameplay-Systeme hast, ja, wo die Rätsel und die Erkundung und auch die Kämpfe, wo viele hundert Stunden von vielen Leuten versucht wurde, das für dieses Spiel so weit zu perfektionieren, wie es irgendwie geht. Und das kann dann mit einem recht simplen Kampfsystem sein, das ja trotzdem, also nicht unschwer ist wie in Breath of the Wild, gerade am Anfang hat das ja wirklich einen nicht sehr niedrigen Schwierigkeitsgrad, oder halt mit einem sehr komplexen Schwierigkeitsgrad wie Elden Ring, weil wenn du das halt nicht machst, dann landest du halt sofort eben im Piranha-Bytes-Territorium. Und ich glaube, Ubisoft wäre auch schneller in dem Piranha-Bytes-Territorium als in dem Elden Ring oder Breath of the Wild-Territorium, wenn du halt dir einfach so ein Kampfsystem von einem Assassin's Creed Valhalla schnappst und dann sagst, so, aber jetzt stirbt, jetzt killt dich das in drei Moves. Das ist dann nur scheiße. Das ist dann nur frustrierend. Und genau das ist es halt. In Piranha-Bytes sind die Kämpfe dann die längste Zeit auch einfach nur frustrierend. Und du musst selbst halt arbeiten und diese Arbeit in irgendeiner Art und Weise wertschätzen und mögen, um halt dann besser zu werden. Es ist nicht so, dass diese anfänglichen Kämpfe, die dich dann ständig tothauen, inhärent selbst schon Spaß machen, sondern du arbeitest dich dann wirklich durch diese dir feindlich gesinnte Welt, um besser zu werden. Aber das ist halt auch sehr, sehr frustrierend. Und ein Assassin's Creed, ein Ghost of Tsushima kann es sich halt nicht wirklich leisten, einfach nur frustrierend zu sein für 20 Stunden. Nur weil so Leute wie ich und noch 150 andere Deutsche das mögen, weißt du?
Ja, ich meine, Balance ist da halt das wichtige Schlüsselwort, ne? Und das ist super schwierig und auch Elden Ring macht das nicht perfekt. Also, ne, wir haben da ja auch unterschiedliche Kritikpunkte dran. Breath of the Wild macht das auch nicht perfekt. Aber es ist halt trotzdem spannender, als es so viele andere Spiele machen. Das ist ja das Ding, weil in Assassin's Creed zum Beispiel gibt's das ja auch. Wenn du eine Weile in Richtung X reitest, kommst du ja auch auf Gegner, die dann einfach ein höheres Level haben in den modernen Assassin's Creeds. Und dann hauen die dich halt einfach um mit zwei Schlägen oder so. Aber exakt. Das ist ja, also weiß nicht, da bin ich dann sofort vom Rollenspielsystem erschlagen. In Elden Ring passiert mir quasi das Gleiche. Aber wenn ich, also da hätte ich noch eher das Gefühl, ich hätte jetzt trotzdem noch eine Chance dagegen. Ich kann ja immer noch was machen. Ich habe immer noch Werkzeuge in der Hand, um da gegen die vorzugehen. Und das meine ich halt mit Balance ist so schwer, weil auch ein Elden Ring erlaubt mir eigentlich zu sagen, okay, ich level mich jetzt einfach so weit, dass das Spiel trivial wird.
Ja, aber ne, es ist halt immer spaßig, auch wenn du nicht überlevelt bist. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied, auf den ich hinaus will, dass in einem Piranha-Bytes-Spiel kann es halt regelmäßig passieren, dass wenn du nicht hoch genug gelevelt bist, du einfach vor einer Wand rennst und es halt nicht besonders viel Spaß macht und du halt einfach deine Nummer höher kriegen musst. Und so ein Breath of the Wild oder ein Elden Ring versucht eigentlich immer, dir durch seine Spielmechaniken selbst genug Spaß zu bieten, dass das eigentlich nie nötig ist, weißt du?
Ja, da finde ich die Herangehensweise in Parallelen von Xenoblade auch irgendwie ganz lustig, die dann einfach gesagt haben, hier ist das Gebiet, in dem du gut klarkommst, alles ist auf dich ausgelegt, aber hier läuft ein Viech durch, das ist einfach 50 Level höher als alles andere. Das ist wie in so einem MMO. Also ich weiß nicht, wie deine World of Warcraft-Erfahrung war, aber bei mir war es so, als Untoter ist eine der ganz frühen Sachen, dem man begegnet ist, der Son of Arugal, so ein Worgen, also so ein Werwolf-Geschöpf, das durch den einen Wald läuft, den man am Anfang begegnet, den Silverpine Forest. Und der hat halt regelmäßig Leute weggeklatscht, weil das einfach so ein Elite-Viech war, das viel zu hoch war für die meisten. Und sowas bleibt dir aber dann im Kopf, ne? Also du siehst ihn ja kommen, der stapft ja einfach nur langsam durch die Gegend, aber wenn du unvorsichtig bist, fällt er dir in den Rücken. Und das, finde ich, sind Elemente, die so eine Welt ein bisschen lebendiger machen.
Voll. Ich werde mich immer an den Anfang von Gothic 2 erinnern. Wenn du das erste Mal aus Xalas Turm hinausgehst, dann hast du halt einen Feldweg, der in dem du einfach folgen kannst, aber du hörst halt so Monstergeräusche links von dir, wenn du einfach da entlangläufst, und da musst du dich dann wirklich halt durch so diese 2D-Büsche hindurch kämpfen, hindurchstapfen, und dann findest du da halt so einen kleinen, ja, so einen Minisee, ich glaube sogar mit so einem kleinen Wasserfall und einer Höhle dahinter, wo halt so kleine Goblins sind, die aber, weil du das Spiel halt literally gerade gestartet hast, immer noch ziemlich fucking mächtig sind. Aber allein, also das Spiel macht halt sofort klar, hör zu auf deine Umgebung, dann hörst du die Geräusche und dann trau dich abseits, literally abseits des Weges zu erkunden, und du findest sofort ein Höhlensystem und dann kannst du da noch weiter runter und sowas. Und das ist so ein total guter Mikrokosmos für diese Faszination dieser Spiele. Dass sie sich trauen, dir zu sagen, wir geben dir jetzt keine großen Hinweise, dass hier das ist, was hier ist. Du sollst das selbst herausfinden. Und wenn du das dann findest, dann ist es nicht einfach nur, hier ist ein Item, was dich stärker macht, sondern wahrscheinlich ist hier ein Gegner, der dich tot macht. Aber trotzdem ist es eine Belohnung für dich. Und ich glaube, das haben viele Open-World-Spiele nicht drauf. Da wird, wenn es mal ein bisschen Leistung gefordert wird vom Spieler, wird das dann unmittelbar immer belohnt mit Items, anstatt mit Gameplay-Systemen, weißt du?
Ja, es ist auch interessant. Also, wie gesagt, ich bin ja recht kritisch den Ubisoft-Spielen gegenüber, weil ich da auch manchmal das Gefühl habe, die sind so ein bisschen zu Tode geplaytestet. Aber ab und zu habe ich dann trotzdem Spaß damit, ne? Also, wenn ich dann Assassin's Creed Odyssey spiele oder so, könnte ich jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Es ist ein Spiel, an dem ich auch Spaß habe, die Welt super hübsch finde und dann aber eben schon relativ früh nach irgendwie einem Dutzend Spielstunden oder so sage, okay, jetzt habe ich erstmal genug. Und dann könnte ich später wieder einsteigen und dann ist okay. Aber für mich trägt sich dann das, was diese Spiele machen, nicht für die Länge der Spiele. Ne? Und das war ja bei mir selbst mit Elden Ring so. Es trägt sich für mich, finde ich, auch nicht über die Länge des Spiels. Aber das ist halt so ein bisschen die Krux. Da kommt dann wirklich zu tragen, okay, was sind die einzelnen Elemente einer offenen Welt, die ich wirklich gut finde und weshalb spiele ich diese Spiele?
Könntest du das dann so allgemeingültig sagen?
Das ist wirklich schwierig. Also ich habe da auch drüber nachgedacht und versucht auch zu gucken, okay, was sind denn die Open-World-Spiele, die mir gefallen, und was wären die Elemente, die ich da rausnehmen würde. Und es sind halt ganz unterschiedliche Sachen. Bei Breath of the Wild sind es teilweise wirklich die Gameplay-Systeme, die alle miteinander kombiniert sind, und die Physik und dann aber eben auch die Tatsache, dass ich die Welt selbst einladend finde. Allein schon zum Beispiel aus einem stilistischen Grund, wenn ich dann in so ein Dorf komme, dass das wirklich so herzig wirkt und so dieses Märchenhafte hat, ne, wenn du dann auch dein Schwert aus dem Wald holst oder sowas. Da kommen einfach sehr viele Sachen zusammen. Aber da gibt es ja auch Sachen, die dann so ein bisschen anstrengend sind. Ne? Das 50. Kobold-Camp oder so ist dann eben nicht mehr so spannend. Außer du machst es dir selber spannend, indem du sagst, dieses Mal besiege ich sie, indem ich einen Felsbrocken mit fünffacher Physikkraft auf sie raufschleudere oder sowas.
Und ja, dann das macht dann viel aus.
Und dann versehentlich prallt er irgendwo ab und kommt dann doch gegen mich wieder oder so. Aber zum Beispiel in Breath of the Wild, was ich super finde, ist das freie Klettern. Dass du überall hinklettern kannst und es ist an die Ausdauer gekoppelt, aber du kannst dich auch ganz viel so hochbullshitten an irgendwelchen Bergen oder sowas. Und diese Freiheit weiß ich total zu schätzen. Das ist was zum Beispiel in einem Skyrim nicht so geht mit der gleichen Freiheit, aber da gibt es auch dieses sich hochglitschen an bestimmten Felswänden. Und an solchen Sachen habe ich halt voll Spaß, so dieses Gefühl von wegen, okay, ich kann wirklich überall hoch, weißt du? Ich habe diese Freiheit, diese Welt komplett zu erkunden. Und vor allem dann natürlich auch, wenn ich dann irgendwo hochkomme, ist da auch irgendwas, was mich belohnt. Und mir reicht dann teilweise aber auch schon der Ausblick. Weil dafür gehe ich ja eigentlich erst da hoch.
Und weil du wahrscheinlich in dem Ausblick neben dem rein optischen Faktor auch wiederum dann spielmechanisch irgendwas entdeckst in Breath of the Wild. Das ist ja alles sehr, sehr bewusst gebaut, dass du ständig, wenn du irgendwo oben bist, wiederum neue Landmarks siehst oder Schreine siehst oder sonst irgendwas siehst, was du sonst nicht gesehen hättest. Das ist sehr, sehr clever.
Und das ist auch ein guter Punkt, weil in Breath of the Wild ist das auch wirklich nützlich. Also, dass ich mir die Welt angucke, weil eben nicht alles über Icons oder Pfeile funktioniert.
Ja.
Das ist ja etwas, was bei das ist ganz witzig. Bei Assassin's Creed, du hast ja die Türme, ne? Und in Breath of the Wild hast du auch die Türme. Aber in Assassin's Creed ist das hübsch, wenn einmal die Kamera um so einen Turm oder um so einen Aussichtspunkt, das sind ja nicht immer Türme, um so einen Aussichtspunkt hinausfährt. Aber ich brauche es jetzt eigentlich nicht. Eigentlich muss ich da oben jetzt nicht groß rumstehen und mir Sachen angucken, weil das macht das Spiel für mich zu großen Teilen. Ich glaube, in den letzten Assassin's Creed, das könntest du vielleicht akkurater sagen, im Entdeckermodus, wie ist denn das da? Bist du da wirklich ab und zu mal wirklich am Gucken, wenn du an einem Aussichtspunkt bist und denkst dir, ah, hier ist was Interessantes, da gehe ich mal hin?
Also ja, ich finde, sie machen das ganz clever. Sie geben dir eine kleine Hut Hilfe, wenn du auf einem Aussichtsturm dann bist, nämlich stehst dann halt da oben und guckst dich um und sie schreiben dann so, wie soll ich das sagen, also wenn du halt irgendwie eine Stadt, meinetwegen einfach eine Stadt am Horizont, dann geht da so ein kleiner grauer Strich senkrecht ab und da steht dann der Name der Stadt bei. Aber das siehst du nur, wenn du oben an dem Aussichtspunkt bist, dass du quasi in die Spielwelt integriert du die Info bekommst, wo was ist, ohne dass du halt eine Karte aufrufen musst, was ich cool fand, weil das ist zwar eine Hilfe, ja, aber es ist so eine Hilfe, die finde ich halt sehr gut einfach für mich das Wissen des Charakters rüberbringt, das ich vielleicht jetzt gerade nicht so habe, weil ich mich hier gerade nicht so gut auskenne. Aber ja, das funktioniert vor allen Dingen dadurch, dass sie so Sidequests, diese Mysterien markieren, indem fast immer Feuer in der Nähe irgendwie brennen. Es ist nicht immer so, aber wenn du irgendwo halt Rauch aufsteigen siehst, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass da auch ein Event auf dich wartet.
Wie Ghost of Tsushima.
Ganz genau, ganz genau. Also das haben sie nicht so vollumfänglich wie halt in Ghost of Tsushima, dass du einfach komplett das HUD irgendwie ignorierst, aber in der Halala, ich hatte das ja erwähnt, als das Spiel rauskam, durch diesen Explorer-Modus, haben sie schon Schritte dahin gemacht, die das auf jeden Fall besser machen. Und deswegen spiele ich es ja auch so. Ich benutze ja keinen, viele der HUD-Hilfen in meiner normalen Erkundung benutze ich nicht, weil das einfach das Spiel spaßiger macht. Es stellt dir aktiv ein Bein, wenn du halt ein Completionist bist und alles machen willst, ne? Weil zum Beispiel der Kompass funktioniert halt anders. Ich will gerade, ob du einen Kompass hast. Ja, du hast einen Kompass, aber wenn du diesen Erkundungsmodus, sage ich mal, auf die einfachste Stufe stellst, dann zeigt er dir am Kompass quasi alles an. Ja, du hast die blauen Punkte für die Mysterie und die gelben Punkte für die Schätze und die Missionsziele und der ganze Kompass ist voll damit. Und der zeigt dir auch die Entfernung dazu an. Und wenn du auf den mittleren Schwierigkeitsgrad bei der Erkundung gehst, dann zeigt er dir nur noch die Sachen an, die ein bisschen näher sind. Und wenn du nochmal höher gehst, zeigt er dir nach Sachen, soweit ich mich richtig erinnere, an, die nur ganz unmittelbar bei dir sind und auch ohne eine Entfernungsmeteranzeige, sondern nur in welche Richtung. Und ich finde, das hilft total, weil du dadurch viel weniger erschlagen wirst. Es ist ein viel unmittelbareres Ding und viel machbares Ding, wodurch du dann halt auch viele Sachen einfach verpasst. Aber das ist ja völlig fein, weil es gibt ja tausende Dinge zu finden. Und wenn du davon dann nur 50 Dinge findest, hast du immer noch viel entdeckt. Aber es fühlt sich dynamischer und weniger erschlagend an, was dann für mich tatsächlich ein positiver Effekt war.
Ja, bei mir, also dadurch, dass du diese Vögel hast in den letzten Assassin's Creeds, ist dieser Spähgedanke hinter den Aussichtsplattformen auch, geht da auch ein bisschen verloren, weil das dann davon auch übernommen wird. Weil du ja einfach auf den Adler oder Raben oder sonst was schalten kannst. Und dann hast du ja immer diese Vogelperspektive wortwörtlich.
Das war. Mittlerweile kann man übrigens auch selbst fliegen in dem DLC.
Ach so, in dem Übernatürlichen.
Als Odin kann man sich in einen Adler verwandeln.
Ein Radler finde ich aber auch.
Radler. Aber es ist ein Rabe. Es ist wahrscheinlich ein Rabe. Es würde mir Sinn ergeben.
Okay.
Radler.
Und bei, was mich halt auch noch, ne, weil Ubisoft halt gesagt hat, die Welten werden immer größer und größer und größer. Dadurch wirken sie auch immer weniger von Hand designt, sondern immer mehr, das ist ja generell so das Ding, ne, wenn du halt eine große Welt haben willst, dann wird es schwer, da überall so einen Fingerabdruck zu spüren von einem Game Designer, weil der dann oft teilweise auch nicht da ist, sondern es werden irgendwelche Generierungsmechaniken benutzt für Landschaften oder so und dann wird es nochmal ein bisschen angepasst. Aber am liebsten ist mir natürlich, wenn alles wirklich so von Hand gemacht ist und da kommt sowas wie Elden Ring dann schon näher dran oder eben Breath of the Wild, wo ich auch mehr das Gefühl habe, was aber auch nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass da jetzt jeder Quadratzentimeter sich einzigartig anfühlt, ganz im Gegenteil.
Wenn wir aber gerade mal reden über Quadratmeter, jeden Quadratmeter, der sich einzigartig anfühlt, dann finde ich, sollte man mal bei diesem Genre über die Spiele reden, die ihre Spielwelt nicht nutzen, um sie mal halt möglichst vollzupacken mit Dingen. Also da würde ich dann sowieso auch sowas wie Breath of the Wild und Elden Ring zuzählen. Das sind ja einfach Spiele, da hast du ja wirklich unzählige Dinge zu entdecken. Und wie du sie entdeckst, ist grundsätzlich anders als in einem Open-World-Spiel, aber trotzdem sind es ja sehr, sehr viele Sachen. Und ich finde halt, die Open-World-Spiele, die zwar immer noch sehr groß sind, aber viel weniger auf die Entdeckung von Loot oder auch von Camps oder irgendwie von Dingen, mit denen du jetzt unmittelbar interagierst, fokussiert sind, sondern ihre Größe nutzen, um halt die Größe der Welt darzustellen. Nämlich sowas wie Shadow of the Colossus. Ich finde, das vergisst man halt ein bisschen schneller, weil es halt so ja einzigartig ist immer noch, ne? Weil Open World, zumindest wenn man abseits von Indie, nicht unmittelbar in den Indie-Bereich guckt, das ist eine so tolle Anwendung dieses Konzeptes. Hier ist eine gigantische offene Welt und das, was du am meisten in dieser offenen Welt machst, ist dich verirren und in der Ruhe Richtung Horizont reiten. Das ist dann eine sehr bestimmte Mut, die das befüttert und die du auch erreichen willst. Aber wenn du das möchtest, dann kann es wie mit Shadow of the Colossus eines der besten Spielerlebnisse aller Zeiten bauen.
Ja, weil da dann die Motivation hinter der Art und Weise, wie die Welt gestaltet ist, eine emotionale ist und keine spielmechanische. Und das, finde ich, ist eigentlich eine schöne Herangehensweise.
Voll. Wird voll selten nur gemacht. Ich habe in meinem Kopf überlegt, ob ich die offene Welt in Phantom Pain, Metal Gear Solid 5, auch dazu zähle, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dazu ist sie mir noch zu vollgepackt. Ich würde sagen, das ist schon ein Zwischenschritt.
Ja, und Phantom Pain hat vor allem auch dieses Ding, dass du ja eigentlich auf Missionen geschickt wirst in die offene Welt rein, von einem anderen Punkt aus.
Ja, genau, Phantom Pain ist so ein bisschen zwischen allen Stühlen, ne? Ja. Also du hast so ein bisschen bei dem, was du gerade sagst, dieses Driver- und Mafia-Konzept. Du hast aber auch immer noch Camps in dieser offenen Welt, die aber jetzt nicht so spielmechanisch durchdesignt sind und so essentieller Bestandteil der Erkundung sind, wie halt in einem Ubisoft-Spiel. Dann ist es aber auch übel, also total systemisch alles, wo es dann wieder voll an den Breath of the Wild erinnert, wo ich ja dutzende Stunden damit verbracht habe, einfach mit der unglaublichen Anzahl an Tools, die ich freischalte durch die Motherbase und sowas, mit dieser offenen Welt und den Gegnern dort zu interagieren. Was dann auch wieder eine sehr einzigartige Umsetzung dieses Konzepts ist. Und ich finde, das Interessanteste daran ist eigentlich, wie schnell man deswegen hinterfragt, ob es noch eine offene Welt ist. Weil wir, glaube ich, eine sehr bestimmte Definition von offener Welt im Kopf haben, wenn wir das sagen, die Skyrims dieser Welt und die Breath of the Wilds dieser Welt. Und wenn dann halt sowas ist wie ein Metal Gear Solid oder auch ein Mafia, wo es dann viele lineare Faktoren gibt, ja, da das passt dann nicht so ganz in diese vorgegebene Definition.
Genau, aber ich finde, es ist trotzdem noch eine offene Welt. Es ist halt dann schon eher in die Richtung von Shadow of the Colossus, zumindest bei sowas wie Mafia, wo die Welt auch eher Kulisse ist und eher aus einem atmosphärischen Grund existiert und so viel zu tun gibt es eigentlich gar nicht. Also zumindest in den ersten beiden Mafia-Spielen ist es so. Ich weiß noch wirklich, wie ich in Mafia 2 damals dachte, warum ist das ein Open-World-Spiel? Warum muss ich hier ständig rumfahren, einfach nur von A nach B? Da fand ich es ja wirklich dann irgendwann auch ein bisschen langweilig, durch diese Stadt zu tuckern, weil du so wenig anderes machst. Und dann kannst du natürlich auch den gegenteiligen Effekt haben. Aber nichtsdestotrotz, atmosphärisch finde ich die großartig, die Welten von Mafia 1 und 2, weißt du? Und da erfüllen sie dann schon wieder ihren Zweck. Aber halt nicht ganz so gekonnt, nicht ganz mit dem Fingerspitzengefühl, wie das einen Shadow of the Colossus macht, auch wenn es ein komischer Vergleich ist, weil die Spiele sind ja eigentlich sehr anders.
Ja, ja, aber ich finde, ne, es kommt schon irgendwie, also es hat schon so ein paar Identitätsmarker, die ähnlich sind.
Genau, ja.
Wenn man guckt, was sie andienen und wenn man sich dann ja auch Mafia 3 anguckt, ne, und wohin sich das da entwickelt hat.
Genau, weil da war es dann wieder vollgepackter, ne, ich habe das ja kaum gespielt.
Ja, das ist halt eine richtige Ubisoft Open World Spiel, ausschließlich voll mit wiederholbaren Dingen, die du auch immer wieder wiederholen musst.
Ja. Shenmue ist natürlich eine Spielwelt, die mir noch einfällt, weil das eine der ersten dreidimensionalen, relativ freien Spielwelten war, die halt aus heutiger Sicht sehr klein ist. Also vor allem die von Shenmue 1 und Shenmue 2 ist eigentlich schon wieder ein bisschen größer. Und halt auch von diversen Ladebildschirmen getrennt, aber trotzdem im Gefühl eine wirkliche Welt, was halt dadurch noch verstärkt wird, dass jeder NPC einzigartig ist. Ne? Also es gibt keine sich wiederholenden NPCs in Shenmue, weil eben das Gefühl geweckt werden soll, dass du halt in einer Welt lebst, wo es keine Klone gibt, weil in GTA oder so laufen ja nur Klone rum. Also in GTA 3, wenn du mal, da gibt es ja irgendwie 6 Passantenmodelle oder sowas. Und wenn du dich einmal in GTA 3 umdrehst, werden die auch despawned und dann respawnen neue. Also da guckt man sehr schnell quasi hinter die Kulissen. Und das versucht sowas wie Shenmue zu vermeiden, weil der Zweck ein ganz anderer ist, nämlich wirklich eine Welt bauen und eine Zeit darstellen, die 80er. Und das gelingt dem Spiel super. Und da gibt es dann eben auch so Sachen wie, okay, hier ist ein Raum, da kannst du in jede Schublade gucken, aber da ist nichts drin. Also nichts Spielmechanisches, sondern es ist einfach nur, sie haben halt jede Schublade modelliert, um diesen Raum glaubwürdiger zu machen, weil hier halt wirklich Leute leben. Und das, finde ich, ist auch legitim als Voll. Interpretation von, okay, wie könnte man noch eine Welt darstellen?
Voll, also Shenmue ist da ja, finde ich, total ein tolles Beispiel auch für eine ganz einzigartige Umsetzung dieses Konzeptes, wo jeder Aspekt des Gameplays ja mit dem Open-World-Konzept verwoben ist. Ja? Weil wenn du dich an GTA 3 zum Beispiel anguckst, da sind ja die Missionen, die du machst, oftmals trotzdem meistens sogar lineare Missionen. Wo du irgendeinem Auto folgst oder irgendwo hinfahren musst und dann machst du da was Lineares. Und ja, dann fährst du regelmäßig durch die Stadt, aber es gibt ja eher oftmals keinen Grund, wieso diese Verfolgungsjagd durch eine Stadt nicht auch einfach in einem linearen Level hätte passieren können, weißt du? Die Open World hat da oftmals jetzt gar nicht so viel zu tun mit dem Kern-Gameplay in der Geschichte. Und Shenmue ist ja das Gegenteil. In Shenmue, also machst du ja nichts, außer in der offenen Welt rumzulaufen und mit Leuten zu reden und Dinge zu finden und dann dort eben Sachen zu machen. Und wenn du den Open-World-Aspekt rausnehmen würdest, würdest du ja nur noch linearen Fluren folgen und mit Leuten sprechen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Unterschied.
Ja, vor allem, weil ja Zeit auch so eine Rolle spielt in Shenmue und bestimmte Dinge nur zu bestimmten Uhrzeiten funktionieren und du ja auch einem festen Tagesrhythmus folgst und so. Das ist wirklich ein ganz anderes Ende des Designspektrums als sowas wie GTA. Wobei du zumindest in den Missionen von GTA schon insofern von der Open World profitierst, dass es mehrere Wege zum Ziel gibt und so. Und je nachdem, welche Fahrzeuge gerade da sind, welche Waffen gerade da sind und so, können sich die Missionen da auch verändern. Aber insgesamt könntest du sie auch runterbrechen und die offene Welt drumherum auf einen Level reduzieren und die Mission würde sich nicht so sehr verändern.
Exakt, ganz genau. Das ist ja wirklich ein sehr konkreter Kritikpunkt im Laufe der Jahre geworden. Steht mindestens bei Red Dead Redemption 2. Ist ja ein extrem gefeiertes Spiel, aber ein Kritikpunkt, der jetzt auch nicht gerade irgendwie selten gehört wird, der, finde ich, auch absolut stimmig ist, auch als jemand, der das Spiel mittlerweile sehr gerne mag, ist ja, dass immer, wenn du eine Mission startest, dieses Spiel dir sämtliche Entscheidungsfreiheit nimmt. Dass all das, was das Spiel ausmacht, ist in den Story-Mission nicht mehr da. Also es geht ja wirklich so weit, dass es dann irgendwie sagt, hier geh in dieses Haus hinein und wenn du nicht unmittelbar in das Haus hineingehst, sondern erstmal hinter das Haus, dann hast du wahrscheinlich schon das Missionsfeld verlassen und wahrscheinlich die Mission verloren und musst am Checkpoint starten. Was halt total konträr zu den Stärken des Spieles eigentlich läuft.
Ja, das stimmt. Hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so sehr im Kopf. Aber das ist bei den Rockstar-Spielen generell mal so. Auch bei den anderen Voll. GTAs, wo sie dir dann relativ klare Grenzen aufweisen und sagen, nee, du machst das jetzt so, wie wir das wollen.
Ja, das ist eigentlich echt das, was sie, wo sie eigentlich ja so ein bisschen abgehängt wurde im Laufe der Zeit. Also es tut den Spielen gar keinen Abriss und sie sind immer noch so unglaublich erfolgreich und so unglaublich gut auch. Aber wenn du dir anguckst, wie sie ihre offenen Welt trennen von ihren missionsbasierten Gameplay und wie das missionsbasierte Gameplay dann eben oftmals im Widerspruch steht mit dem Open-World-Gameplay. Da kann man noch sehr, sehr viel machen. Da gäbe es noch viel Möglichkeit für Fortschritt.
Ja, es hat dann eben auch Platz gelassen für Gegenentwürfe, dass du dann so Reihen hast wie Crackdown oder Saints Row, die dann schon eher sagen, nee, unsere Welt ist bekloppt und dumm und hier geht's jetzt richtig ab, also zumindest bei Saints Row, dem dritten Teil. Die ersten zwei sind ja noch sehr genaue, wir wollen GTA sein, Kopien. Aber bei Crackdown ja auch, da ist ja auch dieses Ding von wegen, hey, wir haben hier eine Stadt gebaut, es wäre doch super cool, wenn man von Dach zu Dach springen könnte am Ende des Spiels.
Ja.
Und das machen sie dann halt auch und es stimmt, es ist super cool.
Genau, genau.
Ja.
Ich finde, Tom, ich habe bei der Vorbereitung für diesen Podcast sehr überlegt und ich würde gerne mal deinen Input haben. Ist Fable die Reihe in Open-World-Spielereihe?
Oh, also ich habe nur den ersten Teil gespielt und den würde ich nicht als Open-World-Spiel bezeichnen.
Nicht als Open-World-Spiel, weil ich finde da, also, weil die auf die Welt ist ja sehr. Also im Grunde sind es miteinander verbundene Level, ne? Du rennst ja auch nicht einfach frei durch Felder, sondern du läufst Wege entlang. Aber weswegen ich die Frage gestellt habe, ist, du rennst ja trotzdem frei diese Umgebungen hin und her und machst Sidequests und kannst aufhören, in dem einen Ort zu sein und kannst wieder in den anderen Ort rennen. Wodurch es dann schon dieses sehr offene Spielerlebnis bekommt. Deswegen war ich so ein bisschen im Konflikt mit mir selbst, weil ich nicht ganz wusste, ist es da nicht trotzdem eigentlich ein Open-World-Spiel?
Ja, das finde ich witzig, weil ich glaube, dann kommt man sehr in die flüssige Grenze zwischen, hier ist einfach nur ein non-lineares Spiel und hier ist dann wirklich ein Open-World-Spiel. Weil die Frage stelle ich mir halt auch bei Dark Souls 1 zum Beispiel. Ist das ein Open-World-Spiel?
Ja, sehr guter Punkt.
Eigentlich ja nicht.
Eigentlich nicht.
Aber so ein bisschen schon.
Aber irgendwie auch schon.
Genau, weil dann hast du halt auch wieder diese emotionale Komponente, wo du sagen würdest, okay, fühlt es sich denn nach einer Welt an? Und bei Dark Souls würde ich auf jeden Fall sagen, es fühlt sich nach einer Welt an. Weißt du?
Ja, ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Fable ist bei dir. Fühlt sich das nach einer Welt an?
Schon, aber halt deutlich. Aber eher aus den wegen den Charakteren und sowas, weißt du? Und nicht wegen der Welterkundung. Und dann halt in Fable 3 kann man ja sogar Häuser sich kaufen und sowas und da dann Sachen machen und Leute heiraten und so. Ja, das ist, ich glaube, da kann man gar keine eindeutige Antwort drauf kriegen, weil ich finde, es ist so zwischen allen Stühlen.
Aber ich finde halt dieses dieser Gedanke von einer offenen Welt in Videospielen ist so unvermeidbar gewesen. Das finde ich halt total lustig, wie das eigentlich etwas ist, was ganz viele Spiele schon ganz lange machen wollten. Es gibt ja sehr alte Titel. Hydlight zum Beispiel ist eins. Ich glaube, das ist kein gutes Spiel, aber es hat so eine etwas offenere Welt, so ein NES-Spiel. Und das erste Zelda ist ja auch eine offene Welt. Es ist halt eine, die von festen Bildschirmen getrennt ist, aber Breath of the Wild hat sich ja wirklich davon inspirieren lassen, ist zurückgegangen zu dem Gedanken vom ersten Zelda, wo es keine große Story-Erklärung am Anfang gibt, sondern du startest einfach, wirst in die Welt geschmissen, hier, los geht's. Und das finde ich halt auch eine schöne Interpretation dessen.
Genau, weil das braucht's halt. Es braucht halt die Weiterentwicklung. Du kannst nicht, also Zelda, das originale Zelda ist heute meiner Erfahrung nach, wenn du das damals gar nicht gespielt hast, nur noch schwer spielbar, weil es einfach so altertümlich in so vielen Designentscheidungen, in seinem Aufbau ja auch ist. Ne? Ja,
du musst halt jede Wand abklappern mit einer Bombe, um alles
genau
rauszufinden. Also das ist halt wirklich sehr schwierig ohne eine Lösung oder irgendwelche Hinweise.
Genau, und deswegen finde ich halt diese Herangehensweise so toll und so interessant, dass man sagt, okay, wir wollen dieses Gefühl rüberbringen, aber mehr können wir eigentlich schon gar nicht entnehmen von diesem Originalspiel, außer das Gefühl. Weil wie wir das Gefühl erreichen, das können wir heute nur erreichen, indem wir halt ganz, ganz viele andere Dinge machen. Wenn wir das einfach kopieren würden, wenn die jetzt einfach Breath of the Wild bauen würden und da einfach random Mauern, du dir eine kaputt machen müsstest, um halt Progress zu machen, da ist dann natürlich keiner Spaß dran.
War eigentlich bei dir Gothic dann das erste Spiel, wo du das erstmal das Gefühl hattest, okay, hier bin ich in einer großen Welt, hier stimmt die Immersion, hier kann ich mich drin verlieren, oder war das vorher noch was anderes?
Das war Gothic 2, würde ich sagen.
Gothic 2, okay.
Ja, das war auch, also das hat so viel perfekt schon gemacht in meinen Augen. Ich würde sagen, ein Shadow of the Colossus ist da auch so ein ganz zentrales Erlebnis gewesen einfach, von wegen, oh, diese Welt existiert einfach unabhängig von mir. Eben genau der Aspekt, den ich auch so an Gothic 2 mochte. Also das finde ich so eine andere Interpretation einer der Stärken, die ich so mag an der Gothic-Welt in Gothic 2, dass du halt dieses Gefühl hast, diese Bewohner leben hier alle unabhängig von dir und diese Monster sind hier unabhängig von dir. Und du kannst hier halt damit interagieren, aber es geht nicht wirklich so um dich. Und genau das ist ja der ganze Punkt der Welt von Shadow of the Colossus. Diese Lebewesen sind hier einfach und du invadierst im Grunde dieses Land mit deiner Quest, aber es geht nicht um dich in diesem Land eigentlich. Und das mag ich total gerne, wenn man das Gefühl bekommt, dass die Welt nicht existiert, um dich als Spieler zu unterhalten, sondern diese Welt existiert, weil sie logisch existiert und du bist da jetzt auch drin. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was ein Ubisoft Open World Spiel zum Beispiel.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Kernpunkt, an dem man die Spiele unterscheiden kann. Dieses, okay, wenn ich jetzt das Spiel ausmache, habe ich immer noch das Gefühl, die Welt geht da weiter. Mhm. Weil eben Gothic diese Sachen einbaut mit den Tagesrhythmen, weil Shenmue das ja zum Beispiel auch macht, weil das auch so ein Echtzeit-Tagessystem hat, in dem sich was bewegt. Und in GTA habe ich das halt gar nicht. In GTA habe ich das Gefühl, es dreht sich alles um mich. Ich bin der Auslöser für alles. Zwar kann ich da auch stehen bleiben auf der Straße und es passieren Sachen um mich herum, aber ich weiß, dass diese NPCs halt quasi nicht existieren, dass die nur Puppen sind.
Exakt. Ja, genau, die warten darauf, dass du mit denen interagierst und dann ihre Aufgabe erledigen und that's it und leben halt nicht ihr Leben unabhängig von dir. Und das ist ja auch so ein Ding, was dann Shenmue so gut gemacht hat, ne?
Genau, genau.
Durch diese Zeit.
Aber selbst wenn ich an sowas denke wie Spider-Man oder sowas, ja eine Welt ist, eine Open-World-Spiel ist, wo ich auch super viel Spaß mit dem Spiel hatte, was vor allem an der Mobilität liegt und der Art und Weise, wie du dich durch die Welt bewegst, nämlich schwingend. Mhm. Aber auch da ist ja das New York eher eine Kulisse. Also da vereitle ich zwar Verbrechen, aber die sind ja abgespult generierte Verbrechen. Ich habe nie das Gefühl wirklich, dass ich da wirklich einen Einfluss auf diese Stadt nehme, sondern eher im Gegenteil, dadurch, dass das so aufgebaut ist, habe ich eher das Gefühl, es ist total egal, was ich mache. Ich mache das eigentlich nur, um was abzuhaken.
Genau, diese ganzen Crimes verändern nichts wirklich an der Spielwelt. Ja, also wenn ich jetzt in einem Risen meinetwegen irgendwo langlaufe und da sehe ich, wie jemand überfallen wird und ich helfe dem, dann kann ich mir sehr, sehr sicher sein, dass ich diesen Charakter vielleicht 20 Stunden später irgendwo treffe und es irgendeine Konsequenz dafür gibt, dass ich diesen Charakter gerettet habe. Und in Spielen wie Spider-Man ist es halt einfach ein Unterhaltungsding, das in diese Achterbahnfahrt dich halt unterhalten soll und du kannst es dann auch noch 50 genau. Mal machen, wenn du möchtest. Ja.
Aber ich meine, ich habe dir ja die Frage gestellt, weil ich auch auf ein Spiel hinaus wollte, weil hätte ich damals schon Shenmue gespielt, wäre es wahrscheinlich das gewesen, aber ich hätte es ja damals gar nicht verstanden, weil es ja nur auf Englisch bei uns rauskam. Aber das erste Spiel, bei dem ich mich erinnere, wo ich auch das Gefühl hatte, oh, das existiert unabhängig von mir und das ist so groß und das hat mich absolut geflasht, auch mit der Offenheit seiner Welt, war World of Warcraft.
Oh, ja, of course.
Beziehungsweise davor in kleinerer Form vielleicht noch Ragnarok Online oder so, was ich ja vorher auch schon ein bisschen gespielt habe. Mhm. Aber World of Warcraft ist, was seine Welt anbelangt, etwas gewesen, das wirklich jede meiner Erwartungen erfüllt hatte. Weil ich es so absurd faszinierend fand, dass ich in der Beta, also meine erste Erfahrung war die Final Beta, hieße glaube ich, von World of Warcraft. Und da habe ich Nachtelfen gespielt und habe dann versucht, von dem Teldrassil, dem Startgebiet der Nachtelfen, so einem riesigen Wald-Baumgebiet, zu kommen zu meinem Kollegen, der einen Menschen gespielt hat und ganz woanders war. Und dann bin ich halt wirklich rumgelaufen an Monster vorbei, die ich nicht besiegen konnte, zum Hafen von Teldrassil, wo ich dann mit einem Schiff aufs Festland konnte. Von dem Festland habe ich dann auf die Karte geguckt, okay, ich glaube, ich kann hier lang gehen. Bin dann halt unterwegs auch zigmal gestorben, aber bin dann halt wirklich durch die Geografie der Welt gegangen und das nur mit irgendwie 2 Ladebildschirmen oder so, weil mal ein Kontinent geladen werden musste, aber dann auch verbunden durch eine Bootsfahrt oder durch eine Zugfahrt oder sowas. Und das war so ein Aha-Erlebnis, weil ich wirklich dachte, hey, das ist eine Welt, in der ich hier existiere und um mich herum sind dann auch noch andere Spieler und sowas. Das lässt es ja noch lebendiger wirken.
Ich finde das gerade mit den Ladezeiten, was du da erwähnst, ist voll wichtig. Das ist ja bis heute auch der Grund, warum für mich World of Warcraft eine zusammenhängende offene Welt ist und Final Fantasy XIV nicht.
Wobei, weniger in seinen Add-ons.
Ja, würde es da mehr connected?
Naja, nee, ich meine, in World of Warcraft geht dieser Gedanke verloren, wenn ich zum Beispiel in Shadowlands, von Gebiet zu Gebiet zu kommen, erstmal so eine komischen Weltraum-Ride machen muss.
Das fühlt sich nicht an wie eine gigantische offene Welt, aber halt, das ist bis heute unfassbar beeindruckend, wenn du dir mal anguckst, wie gigantisch einfach die beiden Kontinente sind in Base World of Warcraft.
Oder Outland zum Beispiel auch.
Outland und wie sie halt, ne, wenn es einen Ladebildschirm gibt, dann verbinden sie das mit einem Ingame, mit einer Ingame-Begründung, worum es den gibt. Hier ist ein gigantischer, eine Seefahrt, und wenn es keinen Ladebildschirm an diesem Punkt gäbe, dann gäbe es halt eine Schwarzblende, weißt du, die Seefahrt überspringt. Und das ist halt total clever, weil dadurch wirkt die Ladezeit nicht wie eine Ladezeit, sondern wie eine logische Abkürzung der Reise und erzählt so quasi, ja, ist so Teil der Erzählung der Reise selbst. Und genau. Das finde ich bis heute sehr, 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 sehr toll und sehr, sehr clever.
Ja, und ich meine, ne, da kann man sich dann auch noch drüber unterhalten, wie sehr Flugmounts oder sowas dann diese Welt auch verkleinern, weil du eben alles so viel schneller bereisen kannst und sowas. Aber das ist dann wieder ein Gedanke von Convenience versus Immersion. Und gerade bei einem MMO ist der Gedanke auch schwierig, weil Immersion schön und gut, aber wenn du so ein Spiel über 5 Jahre lang spielst oder im Fall von World of Warcraft sogar über 10 Jahre, dann ist es dir vielleicht auch egal.
Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ich glaube, wir müssten, wenn wir darüber reden, auch nochmal sowas wie Yakuza erwähnen.
Oh ja,
weil
ja, ja.
Das auch finde ich will's, das ist keine Weiterentwicklung, aber es ist so eine schöne einzigartige Interpretation von dem von der Shenmue-Herangehensweise, wie ich finde, wo du halt die offene Welt als sehr integralen Bestandteil des Spielerlebnisses erlebst, weil die Story-Missionen ja auch immer mal wieder darauf hinauslaufen, einfach, dass du gerade erkunden musst oder irgendwas finden musst in der offenen Welt. Und vor allen Dingen aber neben den Story-Missionen so viel zu entdecken und zu erkunden und zu tun hast. Ich finde, das ist so ein ganz, da haben sie was ganz Einzigartiges geschafft, nämlich diese Spielwelt bis zum letzten Zentimeter voll zu packen mit Aktivitäten, aber der Spielwelt trotzdem nie das Gefühl einer Ubisoft-Open-World-Spielwelt zu geben. Das fühlt sich für mich alles immer noch alles total lebendig an und total nachvollziehbar. Und ich habe total viel Freude daran, so langsamen Schrittes durch diese regnerische Straße zu laufen und einfach diese Atmosphäre aufzusaugen. Und ich finde, wenn man ein Spiel so vollpackt mit Aktivitäten, kann das ganz schön verloren gehen. Und irgendwie schaffen sie, dass genau das hier nicht passiert.
Finde ich auch, weil es halt so viel kompakter auch ist und sie im Verlaufe der Yakuza-Reihe ja auch dir erlauben, in immer mehr Läden oder so reinzugehen. Und dass du halt dir Essen kaufen kannst oder sowas und das dann auch zumindest durch eine kleine Grafik dargestellt wird oder durch eine kleine Essensanimation. Ich finde, sowas trägt dann auch sehr zur Glaubwürdigkeit von einer Welt bei. Was mich bei Yakuza aber ein bisschen stört, ist dieser Zwang, das einfache Durchlaufen der Spielwelt auch vollzupacken mit Kämpfen. Weil mir würden die Spiele besser gefallen, wenn ich, während ich einfach nur mich in der Welt bewege, keine oder zumindest deutlich weniger Kämpfe da wären, als es momentan in den Yakuza-Spielen der Fall ist.
Das ist ein sehr guter Punkt, da würde ich dir auch zustimmen. Ich finde, das kann man. Also es gibt ja eine Items, wie es in jedem JRPG Items gibt, womit man die Zufallskämpfe, die es ja im Kern sind, hier auch umgehen kann. Aber es laufen so viele Leute durch, man kann denen nicht immer entkommen. Das würde ich auch sagen. Das ist dem nicht mehr. Das wirkt so ein bisschen altertümlich.
Ja, genau, wie halt so Aspekt des Spiels. Wie so Random Encounter, die jetzt halt drin sein müssen, auch um das RPG-System zu unterstützen.
Ja, genau.
Und das brauchen die Spiele, finde ich, gar nicht, weil sie sind lang genug, sie haben genug Möglichkeiten zu kämpfen, weil es ja wirklich dedizierte Orte dafür gibt und es würde die Welt eher glaubwürdiger machen. Aber ich will trotzdem gern so kleine Events haben wie, oh, da wird irgend so ein Typ verprügelt und ich gehe jetzt dazwischen und Kirio stellt sich dahin und starrt die alle in Grund und Boden und haut ihnen dann aufs Maul. Also das soll es schon geben, nur halt nicht alle 3 Meter.
Ja, ja, exakt, ja. Genau. Da gibt es einen Mittelweg, den sie noch finden können, hoffentlich in der Zukunft.
Genau, genau, genau. Ja,
okay,
also
Tom. Also ich würde sagen, also von mir aus, ich habe mir mehrere Notizen gemacht und wir haben eigentlich alle ganz gut mal angesprochen. Es wurde jetzt ein sehr ein weites Netz, mit dem wir im Grunde so ein bisschen alle Aspekte dieses Genres so mal kurz angesprochen haben. Was aber, finde ich, eine sehr schöne Art und Weise ist, um halt zu dem Schluss zu kommen, ja, wie gigantisch dieses, also ne, du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich kein Genre mehr, sondern es ist ein Feature-Set, das in sämtlichen Genres ganz unterschiedliche Nutzen haben kann. Und ich finde das total interessant zu sehen, wie sehr das in den letzten 10 Jahren sich einfach entwickelt hat. Und wie sehr das einerseits auch durchaus negative Früchte getragen hat, wenn wir halt über die Gleichförmigkeit von Spielen wie Shadow of Mordor, Assassin's Creed, ich würde auch sowas wie Horizon oder Ghost of Tsushima mal dazu zählen, die ja von sehr, sehr viele Fans haben und für die auch mir immer wieder gefallen, aber ich glaube, kaum jemand würde verneinen, dass die ein bisschen Identität jeweils dadurch verlieren, dass sie sich dann doch so sehr, sehr anfühlen, wie das jeweils andere Spiel.
Ja, selbst sowas wie Ghostwire Tokyo, was wir erst letztens hatten.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Andererseits hat es dann aber auch die Möglichkeit gegeben, dass du halt mit so Sachen wie Metal Gear Solid 5, mit Breath of the Wild, Elden Ring, mit Shadow of the Colossus, mit Yakuza, also völlig unterschiedliche Interpretationen dieser gleichen Kernidee hast, die dann zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und das wiederum kann ich dann doch sehr, sehr feiern und respektieren.
Ja, es ist auch, ich kann selbst die offenen Welten schätzen von den Spielen, die ich nicht so sehr mag. Also, weil zum Beispiel sowas wie Assassin's Creed Unity ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist halt echt nicht so gut und hat diese ganzen Ubisoft-Probleme mit der vollgestopften Map und sowas. Aber mein Gott, gehe ich gern durch Paris.
Durch diese Spielwelt ist phänomenal.
Ja, weil es halt eine Zeitreise ist. Es erlaubt dir eine Zeitreise einfach so. Mhm. Und die Spielwelt ist wirklich phänomenal. Und das hat halt so, ich finde, in Assassin's Creed Unity stecken auch wirklich coole Aspekte, weil zum Beispiel, wenn du den Notre Dame hochkletterst, ist das ein kleines Puzzle. Du kannst nicht überall hoch. Du musst wirklich gucken, wo du hoch kannst. Und solche Elemente finde ich dann total gut, die selbst aus einem nicht so guten Spiel herausstechen können. Und das weiß ich dann auch irgendwo zu schätzen. Aber ich wünsche dann natürlich gleichzeitig, okay, wenn jetzt das Spiel drumherum auch noch richtig gut designt wird, hätte ich auch nichts dagegen.
Exakt, exakt. Ja. Gibt es bei dir noch ein Thema oder ein Spiel, was du gerne ansprechen wollen würdest?
Also es gibt theoretisch mehrere, aber die grundlegenden Unterschiede zwischen den Arten haben wir, glaube ich, genannt. Aber zum Beispiel, wir haben jetzt noch nicht sowas genannt wie The Witcher 3. Was dann eben auch seine Welt, wo ich auch sagen würde, eigentlich so im Nachhinein, da ist die offene Welt auch nicht Kernelement des Spiels.
Ja, würde ich dir auch zustimmen.
Also ich glaube, das hat Witcher 2 gezeigt. Das hat die ähnliche Stärken. Witcher 3 gefällt mir dann in seiner Vielfalt und in Story teilweise sogar noch mal ein bisschen besser. Aber das hat jetzt auch die offene Welt nicht gebraucht. Oder zwei Spiele, die ich noch sehr interessant finde, weil sie so unterschiedlich sind und eigentlich auch offene Welten, ist einmal Minecraft, weil es diese ganze Crafting-Survival-Sache ins Rollen gebracht hat, diese Interpretation von offenen Welten, dass die so generiert sind, aber dafür auch komplette Freiheit bieten, ne? Dass du dir selbst Sachen bauen kannst in der offenen Welt. Oder Death Stranding, das so diesen sozialen Aspekt mit reinbringt und eben auch die Fantasie eröffnet, von wegen, dass du eher, Roadtrip nicht so ganz, aber dass du halt von A nach B durch ein Land reist.
Da bin ich sehr froh, dass du das nochmal erwähnt hast. Das habe ich aus irgendeinem Grund in meiner Vorbereitung komplett übergangen und vergessen, weil das auch so eine ganz einzigartige Zusammenführung verschiedener Elemente ist, weil du halt eine Welt hast, die am ehesten ja mich an sowas wie Shadow of the Colossus erinnert, in seiner endlosen Größe, aber du dann trotzdem auch sehr wiederholbare Aufgaben da drin bekommst, aber dadurch, dass du halt nicht kämpfst und ballerst, zumindest nicht hauptsächlich, fühlt es sich dann trotzdem einzigartig an. Ja. Und es schafft es halt, dieses Open-World-Element, wie ich finde, sehr schön in einen Online-Aspekt reinzubringen, wo du halt alles, was du tust, hilft auch anderen Spielern und alles, was andere Spieler tun, hilft auch dir und du spielst das Spiel quasi konstant im Multiplayer, ohne aber aktiv mit irgendjemandem interagieren zu müssen oder überhaupt zu können, was auch sehr Hand in Hand geht mit den Stärken in dem Open-World-Design
dieses Spiels. Und auch Hand in Hand geht mit der Erzählung des Spiels, das finde ich ja so toll an Death Stranding und halt, dass es eine Welt ist, die du die Welt ist dein Antagonist, das Durchschreiten der Welt ist die Hauptspielmechanik. Nicht das Geballer oder sowas. Und das, finde ich, haben wir in der Form halt noch nie gehabt davor. Nee. Und danach dann auch nicht nochmal. Und das finde ich super spannend, zu sagen, okay, Laufen ist unsere Spielmechanik.
Ja, yep, ganz genau. Und ja, wie können wir da irgendwie, wie können wir durch das Laufen die Verbindung zwischen Leuten verbildlichen und warum ja, die hilft? Und das ist so, ja, das ist sehr Kojima in dem Sinne, dass es einfach total schwierig zu fassen ist. Aber wenn du es dann spielst, total sinnig.
Ja, überleg mal, wie verwirrt wir waren, bevor Death Stranding rauskam. Mhm. Was ist das für ein Spiel?
Ja, Kojima selbst hat halt erzählt, wie unmöglich es ist, das in kurzen Gameplay-Sektionen ja, zu erklären, warum das Spaß macht. Und ich meine, viele Leute haben ja auch das Erlebnis gehabt, dass es da keinen Spaß gemacht hat. Oder zumindest nicht so viel, wie sie sich erhofft haben. Bei mir hat es halt super funktioniert und das geht nur, weil es ein Open-World-Spiel ist, ja, weil es mir so viele Hindernisse in den Weg gelegt hat, hat es mir so viel Freude bereitet, eine Straße zu bauen und in dem Wissen, mhm, dass dann ein anderer Spieler diese Straße auch bekommen kann, beziehungsweise Hilfe für seine Straße bekommen kann, das hat dann nochmal die Krone aufgesetzt.
Ja, das ist super. Ich bin ja auch jemand, der eher so mittel reinkam in Death Stranding, hab's ja durchgespielt, mhm, aber war jetzt auch nicht begeistert insgesamt. Aber mein Gott, das ist so ein Spiel, das ich absolut schätzen kann. Viel, viel mehr als ja, zum Beispiel Metal Gear Solid 5 oder sowas, mhm, was mich ja mhm, wirklich aktiv enttäuscht hat. Das war ja bei Death Stranding ja, eigentlich nicht so. Und bei Death Stranding finde ich ganz vieles ganz, ganz toll und smart und faszinierend, was dieses Spiel macht. Und bin da auch sehr gespannt, was Kojima als nächstes macht. Wobei ich glaube, dass es eigentlich gar nichts mit Death Stranding zu tun haben wird.
Ich tendiere gerade tatsächlich am ehesten zu Death Stranding 2. Fand das auch ein bisschen schade, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das wird. Aber ich hoffe auch, wenn ich mir angucke, was er mit Metal Gear Solid 5 gemacht hat und mhm, mit Death Stranding gemacht hat, das sind ja beide Spiele, die ich liebe, deswegen hoffe ich halt, dass er was Eigenes macht, weil bisher in den letzten 10 Jahren, wenn er was Eigenes gemacht hat, war es immer etwas, was mich in irgendeiner Art und Weise überrascht hat, was es in irgendeiner Art und Weise so noch nicht ganz gab und was dann für mich dann auch komplett so einfach ja, Spaß gemacht hat.
Also ich glaube halt, selbst wenn wir ein Death Stranding 2 kriegen würden, wäre es nicht straight up einfach nur ein Sequel. Das kann ich mir mhm, beim besten Willen nicht vorstellen, bei dem mhm, Entwickler und bei dem Spiel, das es ist. Aber am ehesten rechnen würde ich tatsächlich mit was Neuem.
Ja. Das würde mich auch am meisten freuen. Ja. Okay, Tom, dann bedanke ich mich bei dir für dieses wunderbare Gespräch über die offenen Spielwelten und offenen Open-World-Spiele, was es bedeutet, was es nicht bedeutet, die großen Stärken und Schwächen dieses Genres. Nein, es ist kein Genre. Ich sage immer wieder Genre, aber ich glaube ja,
aber
auch nicht,
eigentlich
dass es ein Genre
schon. Ist. Es ist so ein bisschen.
Ich glaube, es ist ein Feature. Ich würde sagen, es ist ein Feature.
Ja, es würde halt als Genre benutzt.
Ja,
wenn genau, wir ein Assassin's Creed-Spiel beschreiben, sagen wir nur, es ist ein Open-World-Spiel. Ich glaube, kaum noch jemand sagt RPG oder Action-Adventure oder sonst irgendwas.
Das ist sehr wahr. Das ist sehr wahr. Und ich bedanke mich auch bei euch da draußen für euren Support hier bei Patreon oder hier bei Steady. Nur dank euch funktioniert dieses wunderbare, wunderschöne Projekt. Ich hoffe, es ist wunderbar und wunderschön. Ich finde es wunderbar und wunderschön. Und
auch.
Wenn ihr uns supportet, glaubt ihr das ja scheinbar auch. Das freut mich auch, dass du auch immer noch der Meinung bist, Tom. Dann wünsche ich euch noch eine ganz wunderbare Restwoche oder ein schönes Wochenende, so wie auch dir, Tom.
Genau, dir auch und euch auch.
Danke. Tschüssi.
Tschüss.